Waschbären. Wer von euch hat schon mal einen Waschbären in freier Wildbahn gesehen, also in seinem natürlichen Lebensumfeld, sprich in deinem Mülleimer oder auf deinem Dachboden oder so? Okay, also Waschbären, habe ich mir sagen lassen, haben auch in Schleswig-Holstein eine hohe Verbreitungsquote erreicht. Die sind ja mal vor vielen, vielen Jahren, sagt man, irgendwo in der Kasseler Gegend entwichen. Ja, ich weiß nicht, aus irgendwoher, woher die kamen, aus einer Privatzucht oder was auch immer. Und seitdem haben die einen Eroberungsfeldzug durch ganz Deutschland angetreten und sie sind auch hier in Schleswig-Holstein. Ich habe hier in Husum noch keine gesehen, aber bei uns in Berlin, in unseren Gärten, da waren die reichlich vertreten. Und ich kann mich noch gut erinnern an eine Situation, da kam der Nachbar auf uns zu und der sagte, sagen Sie mal, irgendwie haben Sie was gesehen in meinem Keller, da hat es so geklappert und irgendwie das Katzenfutter war ausgefressen, das Wasser leer getrunken und so weiter. Und wir dachten, nee, wir hatten mal die Katze zwischendurch gefüttert, nee, keine Ahnung und so weiter. Und dann kam er eines Tages und hat gesagt, ich habe die Ursache für diese merkwürdige Plünderung in meinem Keller herausgefunden. Es ist eine ganze Waschbärenfamilie gewesen, die sich da in aller Seelenruhe durch die Katzenklappe in den Keller herabgelassen hat, dort alles geplündert und ausgefressen hat und dann in aller Seelenruhe durch die Katzenklappe wieder rausmarschiert sind. Und das hat mich irgendwie beflügelt und ich dachte, das ist ja interessant, wo leben die denn eigentlich, wo kommen die denn her? Und dann habe ich immer so ein bisschen geguckt und eines Abends raschelte das dann in einem Baum beim Nachbarn, das war so eine hohe, 30 Meter hohe Douglasie und das raschelte darin und klapperte und so weiter, oder klapperte nicht, aber raschelte und dann habe ich mir eine Taschenlampe geholt und vielleicht kennt ihr die auch, es gibt so kleine LED-Taschenlampen, die eine ungeheure Leuchtkraft haben. Dann habe ich diese Taschenlampe genommen und bin dem Rascheln nachgegangen. Und dann habe ich in den Baum reingeleuchtet und dann guckten mich so 5, 6, 7 Augenpaare, so diese roten Augenpaare an und die Waschbären hingen alle da oben in dem Baum, die lebten da, die haben da übernachtet und so weiter. Und dann wusste ich und wussten wir, wo die herkamen und wie die den Weg zum Nachbarn gefunden hatten. Was mich fasziniert hat, waren sicherlich auch die Waschbären, aber vor allem auch die Wirkung meiner Taschenlampe. Ja. Das war eine relativ kleine Lampe und der Baum und alles drumherum, das war wirklich taghell. So hell leuchtete diese Taschenlampe und hat die Waschbären überführt und so weiter. Und immer wenn ich daran denke, da muss ich an ein Wort von Jesus denken, was er gesagt hat, nämlich, ich bin das Licht der Welt. Und das ist jetzt vielleicht ein merkwürdiger Vergleich, aber ich habe gedacht, ja, genau so ist das. Wenn das Licht der Welt kommt, wenn Jesus das Licht der Welt scheint, dann fangen unsere Augen an zu leuchten, auf eine andere Art und Weise. Dann verschwindet die Finsternis und dann werden Dinge offenbar und man kann erkennen, wie Dinge wirklich sind und wie Zusammenhänge sind. Und das ist mir so bei den Waschbären irgendwie so klar geworden. Jesus ist das Licht der Welt und er bringt Licht in alle Finsternis und Dunkelheit und Unklarheit hinein. Dieses Wort von Jesus ist ja eines von den 7 Ich-Bin-Worten im Johannesevangelium und ich möchte dich nochmal sehr ermutigen und sehr herzlich einladen. Lies diese Worte im Zusammenhang noch einmal. Lies am besten das ganze Johannesevangelium, so während unserer Predigtserie. Lies das einfach mit. Das ist so inhaltsreich und so ermutigend auch, was Jesus hier sagt. Und Grundlage dieser Ich-Bin-Worte ist ja die Selbstoffenbarung Gottes aus 2. Mose, wo der Herr sagte, ich bin, der ich bin. Als Mose sagte, sag mir deinen Namen, offenbare dich mir. Und er sagte, ich bin, der ich bin. Und indem Jesus diese Ich-Bin-Worte spricht, dann nimmt er diesen göttlichen Stand für sich in Anspruch, diesen göttlichen Status. Und er sagt, ich bin es, ich bin Gott, ich bin der Messias dieser Welt. Und er spricht über sich selber, darüber, wer er ist und wie er wirkt und was das mit uns zu tun hat. Und es sind klare Aussagen, ganz klare Aussagen, die uns erkennen lassen, wie Jesus ist. Und diese Ich-Bin-Worte sind auch gar nicht kompliziert. Ja, also ich bin das Brot des Lebens, haben wir uns letzte Woche angeschaut. Ich bin das Licht der Welt. Jeder kann mit diesen Worten etwas anfangen und weiß genau, wie das ist. Das Licht der Welt, wir stehen hier unter den Scheinwerfern. Jeder kann sich einen Reim darauf machen. Ich bin das Licht der Welt, sagte Jesus in einem bestimmten Zusammenhang. Er sagte das nämlich auf oder kurz nach dem Laubhüttenfest in Jerusalem im Tempel. Das Laubhüttenfest, auch Sukkot genannt, ist ein interessantes Fest. Das findet im Zeitraum September, Oktober etwa statt. Das dauert 7 Tage plus ein Schlusstag. Und der erste und der letzte Tag sind jeweils Feiertage, Ruhetage, wo keine Werkarbeit getan werden soll und so weiter. Und dieses Fest war verbunden mit einer Wallfahrt nach Jerusalem zum Tempel. Man sollte das dort feiern. Und bis heute wird das Laubhüttenfest ja gefeiert. Also das ist schon spannend zu sehen, dass das so viele tausend Jahre überdauert hat und bis heute gefeiert wird und bis heute in Israel, auch in Jerusalem natürlich stattfindet. Und wenn du schon mal in Jerusalem zu dieser Zeit warst oder überhaupt in Israel, dann siehst du überall auf den Balkonen und auf den Terrassen solche Laubhütten. Die sind dann mit so Strohmatten oder Bastmatten hingebaut und Palmwedel darüber und so weiter. Und dieses Fest hat eine doppelte Bedeutung. Einmal sollten die Juden dieses Fest feiern als eine Erinnerung an die Zeit der Wüstenwanderung, wo sie sozusagen nicht in festen Häusern gewohnt haben, sondern in Zelten, in solchen Hütten, wo sie immer wieder weitergezogen sind, wo sie keine feste Wohnstatt hatten und wo der Herr sie doch 40 Jahre lang während dieser Wüstenwanderung gnädig bewahrt und versorgt hat. Das war so das eine. Und das andere sollte einfach ein Fest sein der Weinlese und des Erntedanks. Also das war genau das auch in dieser Zeit. Und sie sollten sich daran erinnern, dass sie wieder ein Land bekommen haben und dass wieder eine Ernte eingebracht werden konnte, weil Weinberge gepflanzt werden konnten, Felder bebaut und so weiter und so fort. Und das war und ist das größte, das fröhlichste und volkstümlichste Fest der Juden. Es ist sozusagen das Fest. Ja, das Laubhüttenfest ist das Fest. Und wenn du schon mal in Jerusalem warst zu dieser Zeit, die Straßen sind voll, natürlich auch mit vielen christlichen Pilgern, aber das wird wirklich gefeiert. Und Jesus hat dieses Fest ebenfalls begangen. Er war in Jerusalem, er war im Tempel, er lehrte, er traf sich mit den Leuten, es wurde gefeiert und so weiter. Und eine weitere Besonderheit dieses Festes in der damaligen Zeit lag in der allnächtlichen Festbeleuchtung im sogenannten Frauenvorhof. Ich habe mal hier ein Bild vom Tempel, vielleicht können wir das mal kurz einblenden, damit du siehst, das davor bitte. Genau, hier siehst du, auf der rechten Seite, das ist jetzt englisch bezeichnet, Women's Courtyard, also das war der Vorhof der Frauen, das war ein Ort, wo auch Frauen rein durften. Weiter hinten durften nur die Priester rein und so weiter, nur Männer, aber vorne durften alle rein. Und in diesem Vorhof der Frauen waren 4 große Leuchter aufgestellt, 4 goldene Leuchter, die waren jeder 26 Meter hoch und überragten die Mauer des Tempels. Vielleicht können wir das nächste Bild sehen. Genau, hier haben wir so eine Anmutung, wie das in etwa aussah. Bei Nacht erleuchteten diese 4 großen Leuchter dann Jerusalem, die umliegenden Häuser und Stadtviertel und so weiter. Und das war etwas ganz Besonderes. Das wurde eben während dieses Laubhüttenfestes angezündet. Und alle, die in Jerusalem waren, die sahen dieses leuchtende Feuer, die sahen dieses Licht, was von den Leuchtern ausging. Und das war im Vorhof der Frauen. Wozu waren diese Leuchter gut? Das war ja so, dass in der Stiftshütte und auch im Tempel Salomos, also im ersten Tempel, das hier ist ja der zweite Tempel, der Tempel des Herodes, es war so, dass in der Stiftshütte und im ersten Tempel bei der Einweihung auf die Bundeslade die Gegenwart, die Herrlichkeit Gottes kam. Es war etwas ganz Besonderes und die Gegenwart Gottes, die Shekina Gottes, die war physisch anwesend. Das war sozusagen das, was das Volk im wahrsten Sinne des Wortes erleuchtete, die Gegenwart Gottes unter dem Volk, unter den Menschen. Und wir lesen das bei der Einweihung des Tempels Salomo beispielsweise, dass da steht, dass die Herrlichkeit Gottes auf die Bundeslade kam, in das Allerheiligste einzog und dass die Priester nicht hinzutreten konnten, um Dienst zu tun. Also das war etwas ganz Besonderes. Da war die physische, die manifeste Gegenwart Gottes vorhanden und da. Beim zweiten Tempel, bei dem Tempel des Herodes, war das nicht mehr so. In der Zwischenzeit war ja der erste Tempel zerstört worden durch die Babylonier. Das Volk wurde in die Gefangenschaft geführt. Alle Tempelgeräte wurden weggenommen und die Bundeslade war weg. Die wurde auch nicht mehr wiedergefunden. Und in diesem zweiten Tempel war im Allerheiligsten keine Bundeslade mehr vorhanden. Und dadurch war auch die Gegenwart Gottes, diese Herrlichkeit, diese manifeste Gegenwart Gottes nicht mehr da. Und man vermutet, das sagen einige Ausleger, dass man diese vier Leuchter sozusagen als Ersatz aufgestellt hat. Als Ersatz dafür, dass man diesem Wunsch Ausdruck verliehen hat, wir möchten, dass Gott, dass die Herrlichkeit Gottes uns erleuchtet, aber die Bundeslade ist nicht mehr da, also stellen wir Leuchter hin. Das war in gewisser Weise auch demütigend. Es war alles weg, die Geräte waren weg, einige wurden nachgebaut und wieder reingestellt, aber die Bundeslade, das zentrale Heiligtum, war nicht mehr da. Und so sagen einige Ausleger, wurden diese Leuchter aufgestellt als eine Art Ersatz. Und am letzten Tag des Festes oder am nächsten Tag, das ist nicht so ganz klar, da sagt Jesus diese Worte in Johannes 8, Vers 12, genau an diesem Ort, wo die Leuchter standen in dem Vorhof der Frauen: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus spricht das im Hinblick auf diese Leuchter. Vielleicht, ich will nicht zu viel hineininterpretieren, vielleicht hat er damit auch sagen wollen, schaut mal, die Herrlichkeit Gottes, das, was wirklich wichtig ist für euch, das Licht Gottes, das ist nicht mehr da. Und jetzt komme ich und jetzt bin ich hier, ist die Gegenwart Gottes wieder hier, ich bin der Messias. Vielleicht wollte er das ein Stück weit zum Ausdruck bringen. Aber Jesu Anspruch und seine Aussage und die Auswirkung dessen, was er hier sagt, ist radikal und ist auch absolut zu sehen. Das ist wieder diese Selbstoffenbarung Jesu, ich bin. So wie der Vater sagt, ich bin, der ich bin, sagt er hier, ich bin das Licht der Welt. Jesu Anspruch auf seine Göttlichkeit, darauf, dass er der Messias ist. Und Jesus sagte hier auch nicht, ich gebe euch das Licht, sondern ich bin das Licht. Und das ist ein Riesenunterschied. Viele Religionsstifter sind ja gekommen und haben gesagt, so ja, folgt meiner Lehre und ihr werdet Erleuchtung empfangen oder tut, was ich euch gesagt habe und ihr werdet irgendwie erleuchtet werden und so weiter. Nein, Jesus sagt, ich gebe euch nicht das Licht, er gibt uns auch Licht, aber er sagt in erster Linie, bin ich das Licht. Und wenn du mit mir zu tun hast, wenn du zu mir kommst, dann ist Licht da, dann zieht das Licht in dein Leben ein, dann ist nicht mehr nur Licht von außen, sondern dann hast du das Licht in deinem Leben. Und er sagte auch nicht, ich bin ein Licht, sondern ich bin das Licht der Welt. Und viele heute würden sagen, ja, Jesus war ein Licht, war ein religiöser Führer und so weiter, ein religiöser Leiter, respektabler Mann, aber es gibt auch noch viele andere Lichter daneben. Ja. Das mit Gott ist ja eine Religion, aber es gibt auch noch viele andere Religionen, die irgendwie gleichwertig sind und die Licht schenken können. Nein, Jesus sagt, ich bin das Licht. Und ich bin so froh, dass Jesus das gesagt hat. Und weil das so radikal ist, weil das so absolut ist und weil es daneben nichts mehr gibt. Und das kann man ausprobieren. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und er sagt damit noch etwas. Bisher haben ja die Juden, hat ja das Volk Israel für sich in Anspruch genommen, durch den Bund, den sie mit Gott geschlossen hatten, in besonderer Weise mit Gott verbunden zu sein. Das Licht der Welt, das Licht Gottes war für sie und sonst für niemanden. Aber indem Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, öffnet er bereits die Perspektive wieder für die Nationen, für die Heiden und sagt, eigentlich sollen alle dort eingeschlossen sein. Ich bin das Licht für alle. Nicht mehr nur für das Volk Israel, für sie auch selbstverständlich, aber weit darüber hinaus für alle Menschen. Er bezog dieses Licht auf die ganze Welt. Und wir lesen das zum Beispiel im Propheten Jesaja, der das ganz deutlich gesagt hat, Jesaja 49, Vers 6. Da spricht Gott, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels zurückzubringen. Er sagt, es ist zu wenig und wir sehen das, dass Gott seine Kinder immer wieder gesammelt hat, dass er sie immer wieder herausgeführt hat aus dem Exil, aus Gefangenschaft und so weiter. Und wir sehen es gerade jetzt, ich habe es vorhin gesagt, dass gerade jetzt sehr, sehr viele Juden zurückkehren in ihr Land. Wir sehen, wie Gott sein Volk sammelt. Wir sehen, wie Gott sein Volk sammelt. Und dann heißt es weiter, so mache ich dich auch zum Licht der Nationen, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Schon hier hat der Prophet darüber gesprochen, dass Jesus kommen würde, um die ganze Welt zu erreichen mit seinem Licht, um die ganze Welt mit Jesus, mit Gott zu versöhnen. Und deshalb sitzen wir heute hier. Deshalb sitzt du heute hier, weil du dieses Licht Jesu empfangen hast, weil du Jesus, der selber das Licht ist, für dich empfangen hast. Und das Schöne ist, weil Jesu Anspruch und diese Verheißung so umfassend ist und auch radikal ist, demonstriert er das. Also Jesus hat nicht nur irgendwie klug dahergeredet und hat gesagt, ja, ich bin das Licht, und das hat er dann irgendwie so vergeistigt gemeint, und was genau dahinter steckt, wissen wir auch nicht. Nein, sondern Jesus hat das Ganze immer wieder demonstriert. So hat er beispielsweise in dieser Geschichte, die dort eingeschoben ist, von der Ehebrecherin demonstriert, dass er Menschen herausreißen kann aus einer moralischen und aus einer geistlichen Finsternis. Ihr kennt die Geschichte, da bringen die Pharisäer, um Jesus zu Fall zu bringen, eine Ehebrecherin zu ihm und sagen, hier, die Frau hat die Ehe gebrochen. Ich frage mich immer, wo ist der Mann geblieben? Ja, der hat genauso die Ehe gebrochen, und nach dem mosaischen Gesetz mussten die verurteilt werden, getötet werden sogar, und sie wollten Jesus herausfordern und schauen, lässt er Barmherzigkeit und Gnade walten, dann verstößt er gegen das Gesetz, oder bleibt er auf der Forderung des Gesetzes, dann kann er seinem Herzen Gnade zu geben nicht mehr nachfolgen. Sie fordern ihn heraus. Und ihr kennt die Geschichte, dass Jesus sich auf die Erde hockt und in den Sand schreibt, und dass er schließlich die Umstehenden fragt und sagt, hey, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann, klammheimlich, schneller als die Waschbären im Garten, verschwanden die Pharisäer und die, die da herumstanden und die Frau verurteilen wollten. Und dann wendet er sich an diese Frau und sagt, Frau, wo sind die, die dich angeklagt haben? Und sie sagt, die sind nicht mehr da, die sind weg. Und dann sagt Jesus diese entscheidenden Worte, so verurteile auch ich dich nicht, aber geh hin und sündige nicht mehr. Also Jesus spricht hier davon, dass die Frau sowohl Gnade als auch Wahrheit empfangen hat. Er kehrt die Sünde der Frau nicht unter den Tisch. Er sagt nicht, ja Frau, ist irgendwie alles gut und so weiter. Ich weiß, das passt jetzt gerade so in deinen Lebensentwurf. Oder ja, wenn du damit niemandem schadest. Oder wenn du mit dem Mann, mit dem du da Ehebruch begangen hast, wenn das okay ist für dich und für die Familien, dann will auch ich dich nicht verurteilen. Nein, das hat er nicht gesagt. Er hat die Sünde beim Namen genannt. Er hat gesagt, was Sünde ist und was Recht ist. Aber er hat die Frau nicht verurteilt, er hat ihr vergeben, er hat ihr Gnade geschenkt und gleichzeitig mit der Wahrheit eingegriffen und gesagt, und jetzt geh hin und sündige nicht mehr. Ohne Gnade empfangen zu haben, ist so eine Sinnesänderung gar nicht möglich. Das Veränderung aus Verdammnis oder aus einem schlechten Gewissen heraus kann nicht funktionieren. Und Jesus hat ja demonstriert, wie es ist. Zuerst müssen wir uns dem Licht Jesu aussetzen und dann kommt alles andere. Und das zweite Beispiel, was wir sehen, ist ein Kapitel später, da heilt Jesus einen blindgeborenen Mann. Und das ist ein Hinweis darauf, dass Jesus alle Finsternis, alle Dunkelheit aus unserem Leben herausnehmen möchte. Das heißt, Jesus reißt Menschen aus ihrer geistlichen Finsternis heraus, Jesus reißt Menschen aus ihrer moralischen Finsternis raus, so wie er das bei der Ehebrecherin getan hat. Und Jesus reißt Menschen aus ihrer physischen Finsternis heraus. Und das ist die gute Nachricht, die gute Botschaft heute. Jesus, wenn Jesus kommt, muss Finsternis weichen. Egal welcher Art diese Finsternis ist, egal wie groß diese Finsternis ist, egal welchen Bereich unseres Lebens diese Finsternis beinhaltet. Ich möchte dir das heute Morgen auch sagen, wenn du hier bist und du spürst Finsternis in deinem Leben, egal welcher Art, dann halt dich fest an Jesus. Dann sag Jesus, komm du in mein Leben und bring du Licht in mein Leben. Du bist das Licht des Lebens. Und wenn ich mit dir verbunden bin, dann muss Finsternis weichen. Gleichzeitig verbindet Jesus diesen Ausspruch, ich bin das Licht der Welt, mit dem Ruf in die Nachfolge. Und das ist auch wichtig, das nochmal kurz anzuschauen. Dass Jesus das Licht der Welt ist, das alleine reicht nicht aus. Das ist gut, dass Jesus das Licht der Welt ist, aber wir müssen es auch annehmen. Das ist wie mit der Errettung. Jesus hat die Voraussetzung geschaffen, damit wir alle errettet werden können, damit wir ein neues Leben bei Gott empfangen können. Aber es ist eine persönliche Entscheidung dafür notwendig, damit diese Errettung, die potenziell da ist, für uns wirksam werden kann. Und genauso ist es auch mit dem Licht. Wir müssen uns dazu entscheiden, hineinzutreten in die Beziehung zu Jesus und hineinzukommen in diese Beziehung zu Jesus, der das Licht ist. Sonst wird es nicht wirksam. Das ist schön, das theoretisch zu wissen. Ja, Jesus ist das Licht, wunderbar. Irgendwie ein netter philosophischer Gedanke. Aber du musst es konkret machen für dich, für dein Leben, eine Entscheidung für diesen Jesus treffen, in die Beziehung eintreten, damit das Licht wirksam werden kann. Er sagt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und wie wirkt sich diese Nachfolge aus? Er sagt es hier, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Wenn wir unser Leben Jesus geben, dann werden wir von der Finsternis befreit. Wir werden aus den Fängen des Teufels, aus dem Reich der Finsternis herausgerissen und versetzt in das Reich seines Sohnes, seiner Liebe. Kolosser 1, Vers 12 lesen wir das, er hat uns fähig gemacht zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Hier haben wir es. Unser Erbe liegt im Licht, liegt in Christus. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Der Feind hat keine Macht mehr über uns, weil wir herausgerissen sind aus seinem Herrschaftsbereich, weil wir nicht mehr zu seinem Herrschaftsbereich dazugehören. Und deswegen können wir auch seinen Angriffen widerstehen. Und wenn du merkst, der Feind zieht gegen dich an, zieht gegen dich aus und will Dinge in deinem Leben manipulieren und will Dinge kontrollieren, dann kannst du ihm widerstehen auf der Grundlage dessen, was Jesus getan hat und wer du bist. Du bist nicht mehr in der Finsternis, sondern im Licht, wenn Jesus dein Herr und dein Gott ist. Und noch etwas, Nachfolge bedeutet auch, dann beständig in diesem Licht zu wandeln. Jesus hat dir gesagt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird im Licht wandeln. Und die Herausforderung für uns bedeutet, im Licht zu wandeln und keine Gemeinschaft zu haben mit den Werken der Finsternis. Es gibt ja immer die Möglichkeit, dass Christen ihre Freiheit, die sie von Jesus bekommen haben, ein Stück weit wieder verlieren oder aber auch in Bereichen ihres Lebens in bestimmte Freiheiten gar nicht hineinkommen. Und das ist immer da der Fall, wo der Teufel noch geistliche Anrechte hat. Das ist immer da der Fall, wo der Feind noch Dinge aus der Vergangenheit irgendwo hervorholen kann. Das ist immer da der Fall, wo wir ihm, nachdem wir durch Christus befreit worden sind, nachträglich wieder neue Anrechte geben, weil wir nicht im Licht wandeln. Deswegen sagt Paulus das so eindringlich, wandelt im Licht. Wandelt im Licht und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Und das ist eine Entscheidung, die wir treffen können. Das ist so wie hier. Guck mal, ich stehe hier in dem Licht dieses Scheinwerfers. Und wenn ich auf mich schaue, dann sehe ich hier jede Fluse auf meinem Pullover und jede Falte in meiner Hose. Aber wenn ich mich umdrehe und sozusagen Schatten produziere, mich von dem Licht wegwende, dann ist es hinter mir dunkel. Dann ist hier ein Schatten, den ich selber produziere und ich stehe nicht mehr im Licht, sondern im Schatten. Und Jesus fordert uns heraus und sagt, wende dich dem Licht zu. Drehe dich dem Licht zu, das Jesus ist. Und was ist zu tun? Stelle dich immer wieder bewusst in dieses Licht. Bitte den Herrn, dir aufzuzeigen, wo es Bereiche in deinem Leben gibt, die in irgendeiner Form mit der Finsternis zu tun haben. Bekenne dem Herrn diese Dinge, bekenne ihm deine Schuld, wenn es da Schuld gibt, und empfange Vergebung und dann erteile dem Teufel eine Abfuhr. Das ist wichtig, weil der Teufel versuchen wird, dich in dieser Schuld, in dieser Bedrückung, in diesem schlechten Gewissen gefangen zu halten, einfach weil er seinen Einfluss nicht verlieren möchte. Erlaube ihm das nicht, erteile ihm eine Abfuhr. Und erneuere dein Denken, indem du dich mit der Wahrheit aus dem Wort Gottes beschäftigst. So stehst du im Licht und so bleibst du im Licht, wenn du das konsequent tust. Bleibe bewusst im Licht und dann wird die Finsternis ihren Einfluss und ihre Kraft verlieren. Noch etwas wird geschehen, wenn wir uns in das Licht Gottes wenden, wenn wir uns Jesus zuwenden. Wir werden Gott mehr erkennen. Wir werden geistlich Licht bekommen. Wir werden mehr von Gott sehen. Wir werden geistliche Offenbarung bekommen, geistlichen Durchblick, mehr Weisheit und Einsicht von ihm erlangen. Und auch das können wir befördern, indem wir uns ganz eng an Jesus binden, indem wir ihn bitten und sagen, Herr, zeig mir, wer du bist, zeig mir, wer der Vater ist. Lass dieses Licht in mein Leben hineinleuchten. Zeig mir, wie das Reich Gottes funktioniert und so weiter. Und wir sollen als Christen nicht in geistlicher Unwissenheit und Unmündigkeit leben. Und das ist auch kein Schicksal. Manche Leute sagen, ja, aber ich bin nicht so intelligent oder weiß ich nicht, ich habe nicht theologisch so viel Ahnung und so weiter. Geistliche Erkenntnis hat nichts mit Intelligenz oder Wissen zu tun, sondern geistliche Erkenntnis hat was mit der Offenbarung Gottes, mit der Offenbarung Christi zu tun und die bekommst du vom Heiligen Geist. Jeder von uns, ohne Ausnahme, egal wer du bist, wie du bist, ob du intelligent bist oder nicht so, hat damit überhaupt nichts zu tun. Geistliche Erkenntnis hat etwas mit der Offenbarung von Gott zu tun. Und der Herr hat für dich vorgesehen, dass du geistlich Bescheid weißt. 1. Korinther 2, da sagt Paulus im Vers 9, es heißt ja in der Schrift, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Jetzt kannst du vielleicht sagen, ja, siehst du, da steht's ja. Ne? Kein Auge hat's gesehen, kein Ohr hat's gehört, niemand kann sich das vorstellen und so weiter. Also, wie soll das bei mir gehen? Und dann liest den Rest, den Vers 10. Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt. Durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Der Heilige Geist schenkt dir Licht in Form von göttlichen, übernatürlichen Offenbarungen, mit denen du auch praktisch etwas anfangen kannst. Und schließlich und endlich, und das ist der letzte Punkt, gibt der Herr uns auch Licht auf unserem Weg. Licht für unsere Lebensentscheidungen, Licht für die Entscheidungen unseres ganzen Lebens. Er sagt, wenn wir ihm nachfolgen, werden wir nicht in der Finsternis wandeln, sondern wir werden das Licht des Lebens haben. Jesus möchte, dass dieses Licht auf unserem ganzen Lebensweg und auch in Bezug auf unsere täglichen Entscheidungen scheint und hell scheint, sodass wir gehen können, dass es leuchtet. Und wir werden weise Entscheidungen treffen können, wenn wir es Jesus, dem Licht der Welt, erlauben, unser ganzes Leben zu durchdringen und zu bestimmen. Das hat wieder etwas mit der Beziehung zu ihm zu tun, wo wir ihm die Dinge hinlegen, wo wir sagen, Herr, du bist mir wichtiger als alles andere und ich bringe dir diese Entscheidung oder dieses Thema, was ich entscheiden muss und dann mach das und bete darüber. Nimm dir Zeit, das vor Gott zu bewegen. Faste, wenn es sein muss. Schau, was das Wort Gottes zu bestimmten Dingen zu sagen hat, welche Richtung uns das Wort Gottes gibt und dann sei auch bereit, etwas von Gott zu hören, was dir vielleicht zuerst nicht so gefällt und tu es trotzdem. Du wirst sehen, wie dieses Licht Gottes, wie Jesus selber, dir den Weg weist. Und so werden wir in die Lage versetzt werden, weise Entscheidungen, kluge Entscheidungen zu treffen, die dazu dienen, dass wir auf dem Weg Gottes gehen und dass wir in unserem Leben am Ziel ankommen. Jesus möchte uns sein Licht für unseren ganzen Lebensweg schenken und das ist nicht kompliziert. Das ist nicht kompliziert. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Entscheide dich heute ganz neu, Jesus nachzufolgen. Lass dir von ihm geistliche Offenbarung und Erkenntnis schenken. Bitte ihn darum. Herr, gib mir Licht, gib mir Weisheit, gib mir Einsicht. Lass dir von ihm Licht für deinen ganzen Lebensweg und die wichtigen Entscheidungen deines Lebens schenken. Und dann wandle im Licht, bleibe im Licht, ganz bewusst, es ist eine Entscheidung, die du treffen kannst und stell dich bewusst in das Licht Jesu. Amen.